Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wach und wichtig an diesem Donnerstag, dem 28. April 2022. Gestern Morgen habe ich hier noch gelästert über 70 Jahre Baden-Württemberg, die Feierlichkeiten gestern. Und heute Morgen sitze ich selber in Baden-Württemberg. Verdammt nochmal, meine eigenen Worte haben mich eingeholt. Man hat mich nach Baden-Württemberg entführt. Ja, ich musste gestern Abend in Baden-Baden auftreten. Das ist die Höchststrafe unter den Auftritten. Das ist nicht die schlimmste Stadt Deutschlands, das ist die toteste Stadt Deutschlands. Da willst du nicht tot überm Zaun hängen. Nee, falscher Dialekt. Da will ich nicht tot überm Zaun hängen. Baden-Baden. Ich habe mir fest vorgenommen, heute Abend, egal wie es im Ukraine-Konflikt aussieht, keine Witze über Russen, denn Baden-Baden ist, wie soll man sagen, voll mit zu reichen Russen, die sich dort hässliche Bunker hingestellt haben, die genauso hässlich sind wie die Bunker, die sich reiche Deutsche dort hingestellt haben. Ja, es ist eine Milliardärsdichte, die ist schlimmer als alles, was man sich vorstellen kann, und entsprechend geht's dazu. Es ist tot in jeder Hinsicht, eine sehr tote Stadt. Also ab 20 Uhr sind die Bürgersteige hochgeklappt und ab 20.30 Uhr laufen nur noch verrückte Teenager durch die Stadt. Die denken, verdammt nochmal, warum darf ich nicht wenigstens in Karlsruhe groß werden? Ja, und aus dieser Stadt sende ich heute Morgen diesen Podcast aus Baden-Baden. Und wenn ich heute ein bisschen überdreht klinge, dann ist es, weil ich Baden-Baden kompensieren will mit meiner Energie. Weil ich meine Berliner Energie halten will und in den Baden-Baden untergehen will. Und ihr müsst wissen, ich habe eine Geschichte mit Baden-Baden. Ich habe jahrelang in Baden-Baden Radio gemacht. Ja, immer nur auf der Fremersberg. Ja, das ist der Berg da oben, von da aus sendet man da. Und da sende ich durch die halbe Welt, aber da weiß ich genau, du bist in Baden-Baden und da hast keine Chance. Also du kriegst nichts mit von der Welt, aber sollst der Welt was erzählen, wie die Welt draußen funktioniert. Dieses Problem haben wir hier nicht, denn wir sind ja, wenn ich nicht gerade in Baden-Baden bin, in Berlin. Und da ist was los. So, das muss ich jetzt kurz erzählen. Also der Abend gestern in Baden-Baden war toll. Also, wenn man quasi Palliativmedizin für die größte Form der Lebendigkeit hält, dann war es gestern ein wunderbarer Abend. So, und die Parole zu diesem Tag heute, dem 28. April, die gibt heute der Chef persönlich aus. Und das bin ausnahmsweise nicht ich, aber nur ausnahmsweise.
Wer nicht für mich ist, ist gegen mich und wir dran glauben müssen.
Nein, das ist nicht Olaf Scholz und auch nicht ich. Das war Leutnant William Bligh von der Bounty. Kommen wir später noch dazu. Aber der Kanzler hätte das so vielleicht auch gerne mal gesagt in seiner Koalition. Also vielleicht bis auf die Stelle mit dem dran glauben müssen. Das kann ich mir bei ihm nicht so richtig vorstellen. Dran glauben müssen. Wenn er das sagt, dann denken alle, der geht gleich in die Kirche und wir wollen gar nicht wissen, woran er da glaubt. An den Wachturm oder an die freien Evangelikalen oder doch an die katholische Kirche. Ich glaube, Olaf Scholz glaubt einfach an gar nichts außer an sich selbst. Also, deswegen, von Scholz wäre es eher so passend.
Wer nicht für mich ist, ist gegen mich.
Jawohl, mein lieber Anton Hofreiter. Und du, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, entscheidet euch für oder gegen den Kanzler.
Er hat gesagt, wenn man Führung bestellt, bekäme man sie bei ihm. Und da muss ein Kanzler auch mal Stellung beziehen.
Ich glaube, wir sind eher in Richtung Alleingang unterwegs, wenn wir zu wenig tun.
Ja klar, so ist das, wenn man in der Opposition ist. Na klar, dann muss man doch die Regierung kritisieren. Nee, Moment, stopp. Nee, warte, das stimmt jetzt nicht. Das war inhaltlich falsch. Weil Strack-Zimmermann und Hofreiter sind ja in der Regierung. Was für eine geile Koalitionsopposition. Also eine Opposition innerhalb der Regierung. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Glückwunsch, Ampel. Und was für ein Tandem. Hofreiter und Strack-Zimmermann. Der alte Fundi Toni auf der einen Seite und die langjährige Oberbürgermeisterin der Rheinmetall-Metropole Düsseldorf machen gemeinsame Sache. Das ist wirklich ein Paar. Das kannst du dir für die schönste Serie nicht ausdenken. Der gemeinsame Gegner schweißt einfach zusammen. Ja, und das ist in dem Fall Olaf Scholz. Also Strack-Zimmermann und Hofreiter für mich so eine Art Neuauflage von Ein Fall für zwei. Wobei Toni Hofreiter dann eher der Matula sein dürfte. Der schlecht gelaunte Privatdetektiv, der aber
die Marder und die Geparden alle persönlich kennt und es gerne auch nochmal anmerkt, dass das so ist und dass die schlechte Laune einfach zur Rolle gehört, weil sonst wäre das nicht mehr der echte Madular, also der echte Hofmadular, also der echte Madular-Reiter. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, heute auf jeden Fall hat die Koalition, also jetzt die ganze, nicht ihre partikulare Schrumpfvariante aus Strack Zimmermann und Hofreiter. Also heute hat die Koalition auch im Bundestag gemeinsam mit der Opposition einen Antrag eingebracht, wie die Ukraine weiter unterstützt werden kann. Wir wissen ja seit Dienstag auch mit schweren Waffen aus Deutschland. Aber der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, der betont weiterhin das hier.
Fluchtkorridore, auch möglicherweise Feuerpausen. Darüber wird nach meinem Dafürhalten viel zu wenig auch in Deutschland gesprochen. Auch da haben wir Verantwortung.
Warum sich die SPD so schwer tut bei dem Thema Waffenlieferungen, auch dazu sprechen wir gleich hier im Wach und Wichtig Podcast mit Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin, seines Zeichens Politikwissenschaftler. Und wenn der es nicht weiß, dann weiß ich auch nicht. Aber jetzt bleiben wir erstmal im Bundestag. Heute zur Union. Friedrich Merz weiß mehr, meine Damen und Herren.
Es gibt auch aus unserer Fraktion sehr besorgte Stimmen, die vor einer Eskalation in diesem Konflikt warnen. Wir sind aber nach langer Diskussion gemeinsam und ganz übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass es richtig ist, jetzt auch weitere Waffen in die Ukraine zu liefern. Und zwar so, wie die Bündnispartner innerhalb der NATO und die Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union sich das gemeinsam vorgenommen haben. Hier sollte Deutschland nicht der Bremser bleiben.
Nein, da müssen wir natürlich auf die Überholspur, da dürfen wir nicht bremsen. Nur dem Kanzler kann das heute so nicht sagen, denn der ist ausgerechnet heute, wo es doch drauf ankommt, wie immer weg, verschwunden. Ja, denn das kann er am besten einfach weg sein, gar nicht mehr da sein, vor allem dann nicht, wenn es drauf ankommt. Das ist ja das Entscheidende. Es reicht nicht zu verschwinden, man muss es dann tun, wenn es wirklich wichtig ist. Er ist, wo ist er denn heute? Auf Dienstreise ist er gefahren, nach Japan. Klar, ideales Datum. Und sowas passt Fritzi Merz natürlich gar nicht.
Es wird doch mittlerweile auch die Frage in den Medien nach seiner Führungsfähigkeit gestellt und ob er der Aufgabe gewachsen ist. Ich finde, das ist in einer solchen Situation, und hier spreche ich jetzt nicht als Oppositionsführer, sondern als Staatsbürger dieses Landes, man kann sich doch nicht ernsthaft darüber freuen, wenn in einer solchen Situation, in der wir uns heute befinden, die Führungsfähigkeit des eigenen Kanzlers in Frage gestellt wird. Wir wollen ihm helfen. Ich möchte ihm persönlich auch helfen auf diesem schwierigen Weg, den wir hier gemeinsam zu gehen haben.
Moment, warte. Moment, stopp. Merz möchte dem Kanzler helfen. Da frage ich mich natürlich als erstes, als Staatsbürger jetzt oder als Politiker? Ich meine, das ist doch die größte Ohrfeige überhaupt für einen Kanzler, wenn dir der Oppositionsführer helfen will.
Ich helfe ihm gerne, denn alleine kriegt er es nicht auf der Reihe. Er braucht mich. Und wenn er es nicht zugibt, dass er mich braucht, dann werde ich ihm das schon beibringen. Lassen Sie mich Ihnen helfen, Herr Scholz, bitte.
Das klingt für mich alles sehr nach dem hier.
Besatzung! Ab sofort übernehme ich das Kommando!
Das war jetzt aber gar nicht Merz, nur dass hier keine Fake News verbreitet werden. Das war nicht Merz, sondern wieder einer von der Bounty. Aber da kommen wir erst noch dazu. Und das hier passiert sonst noch.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Und heute müssen wir ganz kurz über Fußball reden, denn zwei deutsche Vereine spielen heute ihre Halbfinal-Hinspiele in der Europa League. Einmal empfängt der Limonade-Club aus Leipzig die Glasgow Rangers und Eintracht Frankfurt reist zu Indien. Da habe ich mich jetzt kurz mal verlesen, sorry. Frankfurt spielt gar nicht bei West Bam, sondern bei West Ham. Ein Wortspiel, für das ich den ganzen verdammten Tag gebraucht habe.
Das kommt davon, wenn du zu lange in Baden-Baden im Café sitzt, dann kommst bloß noch auf kleine schlechte Gags und du freust dich drüber.
Ja, los auf jeden Fall geht's um 21 Uhr. Dann legt West Ham auf. Oder spielt West Ham? Ist auch egal, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich wohne in Baden-Baden, die wissen hier nicht mal, was Fußball ist. Hier gibt's nur Golfplätze, verdammt nochmal. So. Morgen bin ich wieder in Berlin, dann hat der Spuk ein Ende. So, weiter geht's.
Die Zahl des Morgens.
ist heute die 233 und endlich sind wir, Achtung, jetzt löst sich der Bogen vom Anfang auf. Es ist wie in einer guten Serie hier. Jetzt endlich sind wir bei der Bounty. Also genau genommen bei ihm hier.
Wer nicht für mich ist, ist gegen mich und wir dran glauben müssen.
Leutnant William Bly, der die Bounty befehligte und auch bei ihm hier und den haben wir auch schon mal gehört.
Besatzung! Ab sofort übernehme ich das Kommando.
Steuermann Christian Fletcher meuterte auf der Bounty am 28. April 1789. Lange her, aber fast so alt ist fast schon die SPD. Aber die sieht älter aus, mindestens im Moment. Noch älter, ja. Und diese Überleitung ist mir heute auch eingefallen beim dritten Cappuccino hier im Café in Baden-Baden. Und hier gibt's noch Cappuccino mit Sahne. Und wenn du dann sagst, hey, will Cappuccino Italiano, heißt es, nein, mir hin, bloß Sahne drauf, wir sind in Baden-Baden. So, okay, aber jetzt zurück zur SPD. Die gibt's auch hier in Baden-Baden, wenngleich keiner so weiß, was das ist. Und deshalb sprechen wir jetzt über die großen Probleme der SPD.
Wach und wichtig. Das Interview.
Kommen wir zu einem großen Problemkind dieser Tage in Deutschland, die Sozialdemokratische Partei. SPD ist die älteste Partei in Deutschland. Ihre Vorläufer gehen bis ins Jahr 1863 zurück. Und unter dem Namen SPD firmiert sie nun schon seit 132 Jahren. Wahnsinn. Mit Willy Brandt, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, ja, den gab's auch. Und aktuell Olaf Scholz hat sie in der Geschichte der Bundesrepublik 4 Bundeskanzler gestellt. Es gab Krisen und Sternstunden, ein Abrutschen bis fast in die Bedeutungslosigkeit, aber auch eine Art Wiederauferstehung. Wenn auch nicht ganz zu alter Größe, denn es ist eine Wiederauferstehung, nicht mit Jesus, sondern mit Olaf Scholz. Nun denn, aber kommen wir zu den vielen Wendungen und den aktuell offenbar sehr schmerzhaften Windungen. Ja, die Partei windet sich. Seit Olaf Scholz die Zeitenwende ausgerufen hat und es um Waffenlieferungen in ein Krisengebiet geht, stößt mancher Sozialdemokrat offenbar an die Grenzen seiner Fähigkeiten zum Umdenken. Darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Thorsten Faas, Professor am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, der Legende unter den politwissenschaftlichen Instituten. Er ist Wahlforscher mit einem besonderen Faible für eben diese SPD. Guten Morgen, Herr Faas.
Ich grüße Sie, Herr Schröder. Morgen.
Ihre Leidenschaft für die SPD, Sadismus oder Masochismus?
Naja, Sie haben ja schon vieles gesagt. Das ist schon ein faszinierendes Up and Down bei der SPD. Auch diese Wiederauferstehung, aber eben auch nicht zu alter Größe. Und ich finde, was in der ganzen aktuellen Debatte so ein bisschen zu kurz kommt manchmal, das ist halt auch ein sehr neues Regierungsbündnis, das die SPD da anführt mit Grünen und FDP. Da muss sich noch so manches rütteln und schütteln. Und all diese Veränderungen, die wir ja auch schon vor der ausgerufenen Zeitenwende beobachtet haben, die sind für Politikwissenschaftler faszinierend, keine Frage. Aber wir merken eben auch, das ruckelt, das braucht noch einen Moment Zeit. Und dann entsteht eben genau manchmal der Eindruck, dass da doch manches nicht so läuft, wie sich die ein oder der andere das wünschen würde.
Gehen wir mal ins Detail. Wie erleben Sie die SPD gerade? Also beim Thema Waffenlieferungen in die Ukraine erst die große von Ihnen eben angesprochene Zeitenwende ausrufen, dann aber keine Waffen liefern wollen. Jetzt aber doch offenbar auch, weil die internationalen Partner Druck machen. Wie zerrissen und überfordert erleben Sie die SPD jetzt aktuell in dem Zusammenhang?
Na, ich glaube, das ist vor allem der Eindruck, der entsteht. Ich denke schon, und das sagt ja Olaf Scholz auch in der, sagen wir mal, ihm eigenen Art, vielleicht nicht so deutlich, wie man sich das an der einen oder anderen Stelle vorstellen könnte, aber dass man sich natürlich abstimmt, dass das auch ein schwieriges Thema ist, nicht nur für die SPD, sondern natürlich für bundesrepublikanische Politik insgesamt. Waffenlieferungen ins Ausland, das ist ja genau der Kern der Zeitenwende, dass diese außenpolitisch, vor allem auch verteidigungspolitische Zurückhaltung, die Deutschland ja doch über viele Jahre, Jahrzehnte aus sehr guten Gründen gepflegt hat, dass das eben nicht mehr funktioniert. Aber ich glaube, man merkt auch, dass Generationen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Wenn man sich mal anhört, wer sowas fordert in diesen Tagen, dann kann man schon erkennen, dass das Alter von Personen auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Was hat man eigentlich selber noch erlebt? Und was man schon auch sagen muss, und ich finde, da ist die öffentliche Debatte manchmal auch sehr vereinfacht und zugespitzt, das ist in Ordnung, aber trotzdem, das ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema, wo man sich schon manchmal wundert, mit welcher Selbstbewusstheit manche sagen, dass es eigentlich nur eine einzige Position gibt. Also ich glaube, die Diskursqualität, die wir gerade erleben, die hat durchaus auch hier und da noch ein bisschen Luft nach oben. Aber die SPD ist in der Situation, dass es ihr auch nicht gelingt, diesen Diskurs irgendwie zu prägen, zu gestalten. Und deswegen rutscht sie immer in diese Defensive und man hat den Eindruck, eigentlich muss man sie immer sehr stark schieben in irgendeine Richtung, bis dann mal was passiert. Und das ist für eine Regierung natürlich nichts, was sie eigentlich erstreben kann.
Ich habe es angesprochen, die Partei hat schon viele Krisen hinter sich. Verglichen damit, wie ordnen Sie den aktuellen Zustand der Partei denn ein?
Naja, ich glaube, und das erklärt auch die Haltung, die man manchmal von Olaf Scholz so erlebt, die ja doch, manche sagen arrogant, andere würden sagen zurückhaltend, nüchtern. Jedenfalls wirkt es nicht unbedingt sehr aufgeregt. Das ist ja letztlich auch kein Zufall. Die SPD ist im Kanzleramt und wenn wir eines aus den letzten 15, 16 Jahren Merkel erlebt haben, dann ja doch, dass man aus diesem Amt heraus mit einer gewissen Gelassenheit auch auf Dinge schauen kann, weil, und auch das ist interessant in der jetzigen Debatte, die öffentliche Meinung, wenn Sie sich Sonntagsfragen angucken, wenn Sie sich die persönlichen Werte von Olaf Scholz anschauen, die sind ja gar nicht so desaströs, wie manchmal das mediale Echo wirkt. Und ich glaube, das weiß Scholz, das weiß die SPD. Und insofern natürlich versucht man gegenzusteuern. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass die Partei alles in allem das vergleichsweise ruhig betrachtet und die Aufregung doch eher von außen an sie rangetragen wird. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man einfach sieht, Personen sind sehr, sehr wichtig in der Politik in diesen Tagen. Olaf Scholz genießt durchaus das Vertrauen vieler Menschen. Das ist sicher die Lehre des Wahljahres 2021, sodass insgesamt so öffentliche Meinung und veröffentlichte Meinung da doch manchmal ein Stück weit auseinanderfallen.
Gucken wir mal die anderen Personen an. Außerhalb von Olaf Scholz gibt es ja auch noch einige, die da ein bisschen was zu sagen haben. Der SPD-Fraktionschef Mützenich zum Beispiel hat vorgestern noch am Morgen des Tages, an dem am Nachmittag seine Parteigenossin Verteidigungsministerin Lambrecht erklärte, Deutschland werde nun doch schwere Waffen liefern. Genau an diesem Tag sagte also Mützenich, die Diskussion der vergangenen Tage sei ihm zu militaristisch geführt. Korrespondieren die miteinander? Kommunizieren die in der SPD oder ist das ein Wort, das die gar nicht kennen?
Ich glaube schon, dass man ab und an miteinander redet, aber auch an der
ab Stelle und an, okay.
Natürlich, haben Sie natürlich vollkommen recht, dieser Eindruck, der entsteht, dass da eigentlich keine Linie drin ist, dass es da an Geschlossenheit mangelt, dass die Partei zerstritten ist, der wächst natürlich genau aus solchen Situationen und könnte jetzt versuchen, das zu erklären strukturell, dass man eben sagt, naja gut, so eine Regierungspartei, vor allem auch eine Kanzlerpartei, da ist eigentlich gar nicht so klar, wo ist denn das sogenannte Machtzentrum? Ist das das Willy-Brandt-Haus, die Parteizentrale? Ist das die Fraktion, die natürlich auch eine zentrale Rolle hat und die mit Rolf Mützenich natürlich auch einen Mann an ihrer Spitze hat, der eigentlich sein komplettes politisches Leben dem Pazifismus, wenn man so will, gewidmet hat und dem das natürlich tatsächlich sehr, sehr schwer fällt, glaube ich, auch diese Entwicklung, die wir ja ohne Zweifel sehen, hin zu Waffenlieferungen, das, was er dann militaristisch nennt, einfach so zu begleiten. Aber der dritte Punkt ist natürlich, und das eigentliche Machtzentrum, das Kanzleramt, aber trotzdem, diese Regierung ist seit 4, 5 Monaten im Amt und hat vieles in sehr kurzer Zeit bewältigen müssen. Und wo eigentlich dort wer was in welcher Rolle sagt, inwieweit es gelingt, politische Kommunikation auch zu koordinieren, das entwickelt sich gerade erst. Und das erleben wir natürlich auch in einem krassen Kontrast zur Endphase Merkel, wo sich diese Prozesse über Jahre hin eingespielt hatten, wo völlig klar war, der Regierungssprecher Steffen Seibert ist wahrscheinlich der, der die Kommunikation mehr als jeder andere prägt. Da ist diese Regierung gerade noch nicht. Und das bereitet ihr eben genau auch in der absolut wichtigen Außendarstellung. Keine Frage, das ist in einer Demokratie elementar, dass die Politik erklärt wird, dass sie vermittelt wird, dass sie auch verstanden wird. Aber da hapert es sicherlich hier und da noch und das führt dann zu genau diesen Situationen, die sich dann natürlich auch, so wie wir es gerade tun, genüsslich ausschlachten lassen, dass eben der Wurm in der SPD gerade drinsteckt.
Sie haben es gerade gesagt, Mützenich ist überzeugter Pazifist. Viele Sozialdemokraten, die ja auch stolz drauf sind, dass mit Willy Brandt einst einer der Ihren für seine Friedenspolitik in Richtung Osten den Friedensnobelpreis bekommen hat, tun sich natürlich jetzt verdammt schwer mit einem Umdenken. Wie viel Verständnis haben Sie für die Leute?
Also man sieht ja eine Reihe von sehr bemerkenswerten Entwicklungen in diesen Tagen und ehrlicherweise ja nicht nur in der SPD, sondern auch bei den Grünen, für die ja auch Anti-Atomkraft und zwar nicht nur in Energiefragen, sondern natürlich auch in militärischen, in Waffenfragen Teil ihrer DNA war, wo aber doch Leute viel leichter offenkundig diesen Umschwung jetzt auch persönlich nachvollzogen haben, Toni Hofreiter sei nur als ein Beispiel genannt, der ja mit einer Vehemenz für Waffenlieferungen in diesen Tagen eintritt, die schon für einen grünen Politiker sehr, sehr bemerkenswert ist. Die SPD tut sich da schwerer. Ich habe es eben schon mal versucht anzudeuten. Ich glaube, es hat auch was mit politischen Generationen zu tun. In welchen Zeiten ist man eigentlich groß geworden? Was sind so prägende Erfahrungen, die man in seiner Kindheit gemacht hat? Und natürlich Willy Brandt, Ostpolitik in Zeiten eines Kalten Krieges, der, glaube ich, für Menschen, ich kann das auch nur sozusagen aus Lektüre wiedergeben, aber einfach ganz andere Prägungen gesetzt hat, da fällt es schon sehr, sehr schwer, mal eben zu sagen, nee, das werfen wir jetzt alles über Bord und jetzt liefern wir Waffen, die dann gegen russische Soldaten eingesetzt werden. Auch das ja im Lichte deutscher Historie etwas, das schon immer noch einem schwer über die Lippen kommt.
Sie haben Toni Hofreiter eben angesprochen, tatsächlich eine Figur, die mich auch sehr überrascht hat mit ihren neuen Positionen, vielleicht so einer der letzten bei den Grünen, denen ich das zugetraut hätte, dass der sich plötzlich für Waffenlieferungen ausspricht. Und er schafft es ja tatsächlich, den Kanzler ein bisschen auch vor sich herzutreiben. Bisschen gemäßigter, aber auch klar in der Haltung tut das die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Und Scholz hat die beiden ja auch daraufhin als, Zitat, Jungen und Mädels bezeichnet. Sollte wohl souverän klingen, wirkte aber verdammt arrogant und eigentlich auch diffamierend und sagt eigentlich mehr über die Angefasstheit und offensichtliche Hypersensibilität von Olaf Scholz aus, oder? Wie würden Sie das interpretieren?
Ja, absolut. Also bemerkenswert dieser Satz auch vor dem Hintergrund, dass er ja sonst immer extrem diszipliniert, schmallippig agiert. Da hat er in diesem Interview mit dem RBB ja, glaube ich, kurz die Kontenance verloren und wollte dann, glaube ich, auch zeigen, dass er ja führt, dass er eben nicht das macht, was viele von ihm erwarten. Und dann fiel dieser Satz. Aber natürlich, Jungs und Mädels ist für Ausschussvorsitzende des Deutschen Bundestages sicherlich, sagen wir mal, eine ungewöhnliche Formulierung, könnte man sagen. bemerkenswert trotzdem natürlich an der Stelle, und auch das zeigt, dass diese Regierung noch sehr neu im Amt ist. Strack-Zimmermann, Hofreiter, Michael Roth von der SPD, der Dritte in diesem Bunde. Natürlich auch drei Leute, die sich andere Karrieren im Nachgang zur Regierungsbildung sicherlich hätten vorstellen können, wo auch so eine persönliche Enttäuschung nochmal ein Stück weit mitspielt bei den dreien und wo einfach auch klar wird, Regierung auf der einen Seite, die Fraktionen auf der anderen Seite mit Personen, die da vielleicht auch persönliche Enttäuschungen erlebt haben, das ist sicherlich auch ein kleines Element, was zu diesen Positionierungen beiträgt.
Gucken wir zum Schluss mit Ihnen als Masochist der Sozialdemokratie nochmal auf einen besonderen Sozialdemokraten, Gerhard Schröder, einst Kanzler, der mit der Agenda 2010 somit die größte Sozialreform der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte auf den Weg gebracht hat und dann Putin-Versteher wurde und mittlerweile völlig isoliert scheint. Ehrenbürgerschaften und Auszeichnungen werden ihm aberkannt. Er selbst distanziert sich nach wie vor nicht wirklich von Putin. Wie belastend ist Schröder für die SPD und müsste sie ihn ausschließen?
Das ist eine große Belastung. Das ist für die SPD natürlich auch der Umgang mit einem Altkanzler, wenn man an den Status zurückdenkt, den Helmut Schmidt oder erst recht Willy Brandt hatte, dann sind es natürlich eigentlich auch Orientierungspunkte, fast schon so moralische Instanzen für eine Partei, die auch gerade in schwierigen Situationen vielleicht mal Wege aus einer Krise, aus einer verfahrenen Situation aufzeigen. Das sieht man jetzt bei Gerhard Schröder nicht unbedingt, im Gegenteil. Das ist wirklich eine schwere Belastung. Und alleine schon die Debatte, die jetzt permanent an die SPD herangetragen wird, ist er noch tragbar? Muss man ihn ausschließen? Immer auch wissen, wie schwierig Parteiausschlussverfahren sind. Stichwort Sarrazin oder schauen Sie auf Hans-Georg Maaßen bei der CDU, auf Boris Palmer bei den Grünen. Das ist ja nicht mal so, dass man sagt, du bist jetzt raus, sondern das sind ja quälende Prozesse über Monate, Jahre. Insofern, da tut Schröder seiner SPD, der er viel zu verdanken hat, auch persönlich, das darf man ja nicht vergessen. Und die liegt ihm, glaube ich, eigentlich auch biografisch am Herzen. Aber die Entfremdung ist so groß, dass eigentlich da schwer vorstellbar ist, wie da die Wege zueinander führen können. Aber ich glaube, eine einfache Lösung, den Gefallen wird Schröder der SPD nicht tun. Und insofern werden wir beide und viele andere in den Medien der Öffentlichkeit viele Monate darüber noch reden. Und das allein ist für die SPD wirklich ein großes Problem.
Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas, Professor am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, über den Zustand der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Zeiten von Schröderisierung, Putinisierung und Waffenlieferung. So Leute, das war's für heute bei Wach und Wichtig, oder wie man hier in Baden-Baden sagt,
eingeschlafen und gar nicht wichtig.
Das ist das Motto. 24 Stunden. Was bin ich froh, bis ich aus diesem Kaff wieder raus bin. Morgen wieder aus dem Berliner Studio. Ich bin so froh. Bis dahin habt einen schönen Tag und ich wünsche euch alles, aber nicht eine Reise von Baden-Baden nach Berlin heute. Tschüss.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Daphne du Maurier, Schriftstellerin. Liebende schließen beim Küssen die Augen, weil sie mit dem Herzen sehen möchten.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.